möchte euch ein klein wenig hineinnehmen in das, was so auf meinem Herzen ist, mit euch zu teilen. Und es ist so, vor einigen Monaten schon, da hat diese ganze Entwicklung, die wir in der wir so stehen als Land, auch als Welt und all die Umbrüche, die wir so erleben, das hat mich immer mehr beschäftigt. Das hat mich einfach überhaupt nicht mehr so richtig zur Ruhe kommen lassen. Und in mir sind so ganz viele Aspekte hochgekommen, die mich an viele Dinge erinnern, die uns doch so aus der Endzeit, aus der Offenbarung immer wieder so begegnen. Und ich habe mir... Und wir haben uns dann so als innerhalb der Leitung der Gemeinde Gedanken gemacht und wir sind darüber eingekommen, dass wir eine Reihe machen, um ein biblisches Buch zu betrachten, das explizit auf die Ereignisse eingeht, die so zum Ende der Zeit auf uns warten. Und dieses Buch war nicht die Offenbarung, sondern es ist der 2. Thessalonicher Brief. Und so sind wir aktuell als TL, da dürft ihr ein bisschen Anteil nehmen an das, was wir im Moment erleben, in einer Reihe zum 2. Thessalonicher Brief. Und ich finde diesen Brief so unglaublich spannend, so unglaublich gut und möchte euch ein wenig Appetit machen, da einzutauchen. Und ihr hattet ja so eine Reihe Wake Up, habe ich so noch wahrgenommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen daran anknüpft, dass ihr da ein Stück mit hineinnehmen könnt. Und ich habe eigentlich heute Abend jemand noch mitgebracht, nämlich die Tina. Und als wir eingestiegen sind in diese Reihe, da hat sie ist Mitarbeiterin von Gospeltreib, sie hat uns hineingeführt so ein Stück in die Welt der Thessalonicher. Und das war so toll, wie sie das gemacht hat, dass ich gedacht habe, Mensch, wenn ich heute hier das weitergeben darf, dann möchte ich Sie bitten, euch so mit hineinzunehmen in die Welt der Thessalonicher. Und Tina, komm doch gerade mal und nimm uns da mal kurz mit hinein, dass wir so ein bisschen ein Gespür davon haben, in welchen Brief wir gleich eintauchen, in welche Zeit und in welche Situation.
Dankeschön, Thomas. Guten Abend allerseits auch. Alle, sagt man das so? Ja, oder? Von meiner Seite entschuldigt meine raue Stimme. Ich bin ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe und denke, ihr könnt mir trotzdem gut folgen. Ich habe die Ehre, heute als Gast da zu sein, das erste Mal. Es war ein bisschen peinlich vorne, als ich mich melden musste. Und jetzt stehe ich auf der Bühne. Aber es ist auch ein Mandat, das ihr mir gebt. Und ich danke euch. Das ist voll die ehrenhafte Beförderung, die ich hier durchmachen darf. Vielen Dank euch. Und ich habe die Ehre, vor allen Dingen euch heute mit auf eine Zeitreise 2000 Jahre zurück zu nehmen, nämlich in die Stadt Thessalonich. Warum ist es eigentlich wichtig, dass wir uns diese Stadt angucken? Ich glaube, wir alle wissen, dass es sehr, sehr relevant und sehr wichtig ist, in Kontext zu kennen, in dem Dinge passieren oder geschrieben werden. Und ein einfach ganz banales Beispiel, ich komme ursprünglich aus der Landeskirche und ich habe früher halt dann in der Kirche gesessen und dann habe diese Lieder gesungen, wie zum Beispiel von guten Mächten treu und still umgeben. Kennt ihr das? Ja, oder? Das ist ein Klassiker. Und ich habe das gesungen und es war immer ein Lied, das mich voll berührt hat. Und ich wusste immer, boah, das hat was, das hat so eine Tiefe. Und vor ein paar Monaten habe ich aber erst erfahren, woher dieses Lied kommt. Und dieses Lied wurde von keinem anderen als Dietrich Bonhoeffer geschrieben. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Dietrich Bonhoeffer seid, aber Dietrich Bonhoeffer, kennt ihr den einigermaßen? Ja, genau. Und der hat dieses Lied geschrieben und dann habe ich erfahren, es war eines seiner letzten Gedichte in einem seiner letzten Briefe, die er in seiner Haft geschrieben hat, im Keller von so einem Nazi-Gebäude, weil er verurteilt wurde zum Tode, weil er mitschuldig war an dem versuchten Attentat an Hitler. Und er saß dort in diesem Keller und hat dieses Gedicht geschrieben von guten Mächten, treu und still umgeben und hat es an seine Verlobte und seine Familie geschrieben, in dem Wissen, er wird sie nie wiedersehen, er wartet nur auf seinen Tod. Und das ist, warum der Kontext so wichtig ist, weil seitdem ich das jetzt weiß, singe ich dieses Lied ganz anders. Wenn dieser Mensch das dort so schreiben kann und ich das jetzt hier singe, was heißt das dann eigentlich über Gottes Gegenwart und wer Gott ist? Und deshalb nehme ich euch jetzt mit auf den Weg nach Thessalonich vor 2000 Jahren. Ich habe euch einfach mal 3 Punkte mitgebracht, die ihr am besten im Kopf behaltet, wenn ihr heute dem Thomas zuhört oder generell, wenn ihr den 2. Thessalonicher Brief lest, weil das werdet ihr alle machen nach dem heutigen Tag, davon gehe ich aus. Und starten wir einfach mal mit Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1, Bild Nummer 1 auch bitte. Das ist, ich habe ihn einfach mal genannt, Metropole statt Kuhkaff. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht schon viel weiter seid als ich, aber ich habe früher die Bibel immer mit diesen Augen gelesen. Ja, das war ja damals, vor 2000 Jahren, da war alles noch so simpel und einfach. So, das war wahrscheinlich so ein Dorf und so ein paar Feldwege, vielleicht noch ein Marktplatz, aber das war es auch schon. Und da hat dann halt Paulus ein paar Hinterwäldler bekehrt. Aber das war nicht so. Wenn man sich Thessalonich anschaut, dann sieht man das als eine Stadt, die heutzutage, wenn man das in unseren Kontext übersetzt, in der gleichen Liga wie Paris und London spielen würde. Also es war eine kulturelle Metropole, eine Handelsmetropole. Es hatte den größten Hafen schlechthin und es lag an der Via Ignatia, nennt man sie. Das war die Route 66, der Antike sozusagen. Und dort ist Paulus hingekommen und hat da das Evangelium reingebracht. Das war dieses Zentrum, diese Metropole von Dichtern, Philosophen und allen möglichen berühmten und wichtigen Menschen, Business People, wer auch immer. Und wenn ihr diesen Brief lest oder Thomas zuhört, dann seid euch bewusst, diese Menschen, die den Brief empfangen haben damals, das waren keine Dummköpfe, es waren keine Hinterwäldler, die haben nicht hinter dem Mond gelebt, sondern das waren Menschen, die hatten wirklich einen sozialen Status, die hatten Reichtum wahrscheinlich auch vorher, die waren angesehen. In der Apostelgeschichte steht die Geschichte zur Gründung der Gemeinde in Thessalonich und da steht auch, dass einige der ersten Bekehrten, das waren einige der angesehensten Frauen in Thessalonich. Und die haben all diese Dinge riskiert oder sogar aufgegeben, ihren Status, ihr Geld, was auch immer, um diesem Jesus nachzufolgen. Also was hat diese Botschaft mit ihnen gemacht? Punkt Nummer 1, Metropole statt Kuhkaff. Punkt Nummer 2, ich habe eine Frage an euch. Dürfen wir jetzt Bild 2 mal bitte haben? Wer ist das? Wisst ihr das? Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe extra einigermaßen angenehmes Bild für eine Gemeinde genommen, zensiert sozusagen. Das ist der Gott Dionysos. Und Dionysos ist der Gott des Weines und der Fruchtbarkeit. Und was denkt ihr, wie betet man wohl einen Gott des Weines und der Fruchtbarkeit an? Ja, ihr könnt es euch sicher denken, indem man Orgien feiert und sich ordentlich betrinkt. Und ich glaube, wenn wir heutzutage rausgehen würden auf die Straße und das erzählen würden, dann würden so einige sagen, ja, den Gott finde ich cool. Und das waren diese Götter, die die Menschen damals in Thessalonich angebetet haben. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr geht durch die Straßen von Thessalonich, auf der linken Seite ein großes Handelszentrum und an jeder Straßenecke, an der ihr vorbeigeht, findet ihr einen anderen Altar, eine andere Statue von allen möglichen Göttern, Zeus, Aphrodite, Dionysos. Und das ist, wo die Thessalonicher gelebt haben. Die hatten Götter, die man anbetet, indem man Orgien feiert und Wein trinkt. Hallo? Und dann kommt eine Botschaft von einem Gott, der verlangt von ihnen, dass sie sich selbst verleugnen. Also was müssen die Thessalonicher damals gespürt haben und gesehen haben an Gottes Wirken und Gottes Kraft, dass sie gesagt haben, das ist die Wahrheit, diesem Gott will ich nachfolgen. Und dieser Kontext, ja, wenn man das auch mal sieht, dann ist so, wow, krass. Da haben sie gelebt und sie haben Jesus nachgefolgt. Also Punkt Nummer 1, Metropole statt Kuhkaff. Punkt Nummer 2, das war ein Schmelztiegel der Religion sozusagen. Und der letzte Punkt, und ich komme auch zum Schluss jetzt, dann kann der Thomas euch die wirkliche Message geben. Diese Gemeinde in Thessalonich, das war eine junge Gemeinde, die von Anfang an unter Verfolgung stand. Also wenn ihr euch vorstellt, Paulus kommt dorthin, ihr könnt es in der Apostelgeschichte 17 nachlesen. Er erzählt, er debattiert in der Synagoge die ersten 3 Wochen und dann waren sie noch ein bisschen länger da. Die ersten Menschen bekehren sich und die Juden, die kriegen das natürlich spitz. Ja? Und die Juden haben die Christen gehasst damals, sie haben sie gehasst einfach. Und sie haben sie von Anfang an verfolgt. Also als sie das gehört haben, dass sich die Menschen bekehrt haben, dann sind die Juden auf diesen Marktplatz gegangen von Thessalonich, haben dort die Faulen und Tagelöhner und was nicht alles aufgewiegelt, dass da ein Mob von was weiß ich wie vielen Menschen entstanden ist Und sie sind zu dem Haus Jasons gezogen. Jason war der Gastgeber von Paulus. Und sie klopfen an die Tür und sagen, gib uns Paulus. Wir wollen nicht, dass er hier ist. Und Jason sagt, er ist nicht da, weil Paulus war gerade wirklich nicht da. Und sie ziehen ihn vor Gericht, sie schleppen ihn vor Gericht und sagen, sie sagen, du musst uns Bürgschaft geben, dass das, was dieser Paulus hier erzählt und diese Botschaft, die ihr bringt, dass das zu keinem Aufruhr und Aufstand führen wird, weil unser Kaiser ist immer noch unser Gott. Und dann gibt er ihnen die Bürgschaft. Jason hatte sich wahrscheinlich gerade erst vor ein paar Tagen oder Wochen selbst bekehrt. Und da kommt dieser Mob von Hunderten von Menschen und klopft an seine Tür und sagt, wenn du Stress machst oder wenn dein Kumpel Stress macht, dann wirst du hier rausgekickt oder machen wir sonst was mit dir. Und es ist noch nicht alles. Ja, die Juden damals aus Thessalonik, die haben nicht nur dort Stress in Thessalonik gemacht, sondern die sind nach Beröa Paulus hinterher, als sie gehört haben, dass er dort auch das Evangelium predigt, und haben dort die Leute aufgewiegelt, dass sie sich gegen Paulus auflehnen. Und Beröa war kein Katzensprung, Leute, das war kein Sonntagsausflug, sondern das waren 150 Kilometer ungefähr. Und die hatten damals keinen Mercedes, mit dem sie über die Autobahn gefahren sind, sondern das war eine ordentliche Tagesreise oder mehrere Tage sogar. Und so sehr haben die Juden damals die Christen und das Evangelium gehasst. Das waren die Juden, die in dieser Stadt Thessalonik um diese junge Gemeinde herum gelebt haben. Und das war diese junge Gemeinde, zu dem Paulus geschrieben hat, Leute, ich staune über euren Glauben, ich staune über eure Liebe für alle. Und jetzt wird euch der Thomas mit reinnehmen, was er ihnen denn noch so erzählt und geschrieben hat.
Ganz vielen Dank, Tina. Was diese Gemeinde ausgezeichnet hat, das war an dieser Stelle etwas ganz Ungewöhnliches auch. Paulus schreibt es im zweiten Thessalonicher Brief schon auch und sagt, er sagt es, jeder, wir lesen das in 1. Thessalonicher 1, 9 und 10, da heißt es, überall erzählt man, wie freundlich ihr uns aufgenommen habt, dass ihr nicht länger den toten Götzenstatuen, ihr habt gerade davon gehört, anbetet, sondern zu dem wahren und lebendigen Gott umgekehrt seid und ihm allein dient. Und jeder weiß auch, wie sehr ihr auf Gottes Sohn wartet. Und das ist etwas, das diese Gemeinde ausgezeichnet hat. Und ich glaube, dass das auch etwas war, das die Leidenschaft dieser Gemeinde ausgezeichnet hat. Dass diese Gemeinde genau diesen Widerständen so begegnen konnte, weil sie so radikal davon überzeugt war, Jesus kommt wieder. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Gedanke, dass Jesus wiederkommt, ist meistens oder aktuell nicht so der nächstgelegene Gedanke. Ich erinnere mich noch gut an Zeiten und da war ich so Jugendlicher und wir können mal das nächste Bild einblenden. Da konnte es irgendwelche Naturereignisse geben, vielleicht so ein Himmelsszenario. Und das hat mich dann irgendwie beeindruckt und ich dachte, Mann, Jesus kommt wieder. Denn ich wusste ja, Jesus wird in den Wolken wiederkommen. Und wenn irgendwie so ein beeindruckendes Naturereignis sich ereignet, dann könnte Jesus wiederkommen. Und es hat in mir mitunter echte Panik ausgelöst. Ich dachte, Jesus kommt wieder und ich hab's verpasst. Ja? Ich weiß nicht, kennt das irgendjemand? Darf ich mal sehen, wer sowas kennt? Das sind wenige Leute, weil ich glaube, das Thema der Wiederkunft ist gar nicht ein aktuelles Thema. Es ist nicht so ein ganz präsentes Thema, aber es ist ein zentrales Thema. Und ich glaube, wir sollten uns dem wieder zuwenden oder überhaupt zuwenden. Weil das, was wir aktuell erleben, es kann man so oder so einordnen, aber ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo Jesus jederzeit wiederkommen kann. Und natürlich, dass auf der einen Seite diese Naherwartung, so würde man das vielleicht auch bezeichnen, was diese Gemeinde ausgezeichnet hat, das kann Nebenwirkungen haben. Und ich würde euch gerne heute ganz kurz etwas zeigen und ich habe überlegt, wie werde ich das veranschaulichen. Und ich hoffe, dass das gelingen mag, aber ich nehme mal hier diese Blätter entgegen und ich habe mir überlegt, wenn ich nochmal bitte die vier Sänger bitten dürfte, nach oben zu kommen. Ja, ist das möglich? Kriegen die einen Applaus? Sind die da? Das wär ganz super. Seid doch so frei. Und kommt gerade mal kurz hier nach vorne. Ah ja, du springst ein, genau. Du hast nicht gesungen, aber das ist in Ordnung. Schau mal, wenn du dieses Blatt hier mal eben so nach oben halten würdest. Und noch eine Person auf die Seite und ihr zwei auf dieser Seite. Ganz genau, ja, du stehst perfekt, ja. Also wir haben hier die Naherwartung und was ihr gleich bildet, ist ein Quadrat. Und dieses Bild, das darfst du mal, oder dieses Blatt darfst du mal so mit der zweiten Hand hier unten halten. Ja, genau, schau mal, das macht er doch einwandfrei. Also wir haben hier einmal die Naherwartung und das ist etwas ganz Erstrebenswertes. Das ist etwas, das in unserem Leben existieren sollte. Und wenn das aber so entartet, ja, wenn man das mal so steigert in eine negative Entwicklung hinunter, dann kann daraus tatsächlich eine Angst, eine Hysterie sich ableiten, wenn jemand so das in der negativen Form erlebt. Etwas, das wir heute mehr erleben, ist ein Hier und Jetzt. Wir sehen, also was wir erleben können, und das ist eine Wirklichkeit, das ist wahr, das ist, ne, du musst jetzt auf der gleichen Ebene sein, genau, so hoch, genau, das ist, wir erleben das Königreich Gottes hier und jetzt. Amen. Ja, es ist wahr. Und es ist so 100% wahr, so wahr, wie es ist, dass die Naherwartung ist. Aber wer alles hier und jetzt erwartet, der kann manchmal ganz schön verzweifeln am Reich Gottes. Er sagt, warum stehen noch nicht die Toten auf? Warum ist noch nicht, dass jeder Kranke wieder gesund wird? Warum passieren die Dinge noch nicht? Ich kenne das auch in meinem Leben. Dass ich manchmal gedacht habe, warum ist noch nicht alles da? Aber Tatsache ist, der Himmel ist noch nicht da. Das Königreich Gottes hat angefangen, aber es ist in der Fülle, werden wir es einmal in der Ewigkeit erleben. Auch Amen. So, wir können also, wenn man das hier negativ entwickelt, regelrecht verzweifeln. Und ich möchte euch das Gleiche, das ist ja das klassische Wertequadrat. Manche kennen das vielleicht, ja. Aber ein simpler Vergleich, wo das eigentlich herkommt, ist, es gibt eine andere Tugend, zum Beispiel die Tugend der Sparsamkeit. Würdest du das so halten? Ganz herzlichen Dank. Und dieser Tugend gegenüber steht eine andere Tugend, nämlich die Tugend, großzügig zu sein. Ja? Und Sparsamkeit ist doch gut und Großzügigkeit ist auch gut. Okay? Man kann da keinen Kompromiss aufbauen zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit. Die negative Variante von sparsam ist und die negative Version von großzügig ist, jawohl, ihr seid doch drauf. Hammer, ja? Ihr seid drauf, ihr kennt das. So, wenn jemand total geizig ist, wie ist die Entwicklung? Jemand, der geizig ist, muss auf die Tugend der Großzügigkeit achten. Sparsam ist er schon. Wenn jemand verschwenderisch lebt, dann muss er auf die Tugend der Sparsamkeit in seinem Leben implementieren. Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen? Und genauso ist es hier auch. Wenn jemand am Hier und Jetzt manchmal verzweifelt, dann muss er neu in den Fokus nehmen, dass es eine Naherwartung gibt, dass Jesus sagt, ich komme. Und wenn jemand manchmal so in dieser Angst und Hysterie lebt, dann muss er mehr einfach auf diese Sache schauen, dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist hier und jetzt. Ganz herzlichen Dank, einen großen Applaus für euch. Dürft ihr mitnehmen, die Karten. Ja. Oder lasst sie mal hier, das ist schon ganz in Ordnung. Danke. Und was ich uns heute Abend gerne sagen möchte, ist, Paulus und dieser zweite Thessalonicher Brief, der geht da hinein und man muss sich vorstellen, diese Menschen waren gebildet. Und diese Menschen, die haben von Paulus zunächst gehört, Jesus ist gekommen, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, Jesus hat das und jenes alles getan. Und er ist in den Himmel aufgefahren und er wird wiederkommen. Und sie haben es für bare Münze geglaubt. Und manchmal, glaube ich, sitzen wir heute da oder wir sind so unterwegs und wir sagen uns, ja, Jesus kommt wieder. Aber im Hinterkopf steckt vielleicht in 20 Jahren. Weil wir wissen doch, erst müssen alle Nationen müssen erstmal das Evangelium hören. Und ich weiß von Wycliffe, die haben für 2025 noch eine neue Bibelübersetzung geplant. Also das kann noch gar nicht sein, ja? Das kann noch gar nicht sein. Wie viele habe ich da schon gehört, die in dieser Weise Überlegungen angestellt haben, gesagt haben, nein, es kann noch nicht sein. Und ich möchte uns Mut machen zu sagen, nehmen wir es bitte wieder für bare Münze. Jesus kann auch heute Abend wiederkommen. Jesus kann heute Nacht wiederkommen. Und es ist keine Panikmache meinerseits, sondern ich weiß nicht, wie ihr damit umgehen würdet, wenn ich jetzt sagen würde, Jesus kommt heute Abend auf jeden Fall, so wahr Pastor Graziano um 2 Uhr wieder hier ankommt, ja? Weil die müssen ja noch hier irgendwie landen. So, der kommt, würde ich dann sagen, yes, Jesus kommt. Oder würde ich sagen, ah, bloß nicht. Ich glaube, wenn Jesus kommt, dann ist es so, als würde sich ein wunderbarer, geradezu der allerbeste Freund ankündigen. Du brauchst keinen Stress haben mit, ich muss noch die Wohnung putzen oder ich muss jetzt noch ein riesen Buffet aufbauen, sondern du darfst mit Freude Jesus begegnen. Es gibt keine Panik. Es gibt keinen Grund, eine Panik zu haben dafür, sondern Jesus ist unser Freund und er ist es auch, wenn er wiederkommt. Amen. Und ich glaube, es ist ganz arg wichtig, dass wir es für bare Münze nehmen und unser Leben läuft anders ab. Wer in der Naherwartung lebt, der lebt in der Hingabe, der lebt in der Leidenschaft, der lebt im Risiko, der hält nichts zurück, der weiß, ich gehe alles ein. Ich möchte nicht morgen oder übermorgen vor dem Herrn Jesus stehen und sagen, ich habe gedacht, ich muss mir das einteilen, ja, meine Kraft oder so. Wenn du wüsstest, Jesus kommt heute Abend wieder, dann würdest du dein ganzes Geld ins Opfer geben, oder? Und da kommen wir an unsere Gedankengrenzen und wir sagen uns, oh, ist doch unvernünftig, ist doch alles unvernünftig. Und dann kommt das hier und jetzt. Und das ist genauso wie mit der Sparsamkeit und mit der Großzügigkeit. Du kannst keinen Kompromiss schließen zwischen Sparsamkeit und Großzügigkeit. Du kannst nur großzügig sein, wenn du sparsam bist. Denn du kannst nur geben, was du gespart hast. Das ist eine ganz einfache Logik. Und das sind beides Tugenden. Du kannst nicht einen Mittelweg gehen. Und ich empfehle euch, haltet die Spannung einfach aus. Sagt euch, ich lebe so, dass Jesus heute Abend wiederkommen kann. Und ich handle so, dass ich im Glauben Schritte wage, plane und eine Vision vor Augen habe und Dinge angehe. Gleiches gibt uns Paulus hier zu bedenken und den Thessalonichern mit auf den Weg. Denn offensichtlich sind Menschen auch dort in Thessalonich unterwegs gewesen und haben sie wirklich irritiert. Die haben dort Verwirrung gestiftet, während er weg war. Und er musste auf Fragen, die entstanden sind, ganz neu eingehen und hat ihnen an dieser Stelle Mut gemacht und gesagt, nee, glaubt das nicht. Wir gehen mal in der Folie weiter. Also, dass das Jesus in den Wolken wiederkommt, lesen wir in Matthäus 24, wenn du eins weiterklickst. Und dann bitte die nächste. Und deswegen sagt Paulus, wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, liebe Brüder, wie es sich gebührt, denn euer Glaube wächst sehr und eure gegenseitige Liebe nimmt zu bei euch allen. Darum rühmen wir uns unter den Gemeinden Gottes, wegen eurer Geduld und eures Glaubens. Der Glaube und die Liebe wächst, weil sie in der Naherwartung gelebt haben. Also eine Zeit lang hat ein Video in Facebook die Runde gemacht von Vera Birkenbiel. Und sie hat darüber, hat es irgendjemand gesehen, wenn ich jetzt sage, den Namen Vera Birkenbiel? Nicht, ich darf was sagen, was ihr noch nicht so vertraut seid. Also sie hat auf jeden Fall eine ganz brillante Professorin. Sie hat an der Stelle darüber gelehrt und gesagt, wie kannst du mit Ärger umgehen? Ja? Und ich möchte das jetzt ein bisschen abkürzen. Könnt ihr googeln und dann findet ihr diese Sachen. Aber am Ende sagte sie, wenn dich jemand richtig ärgert, dann kürzen wir mal alle Gedanken ab, dann stell dir doch mal vor, die Person stirbt in 6 Wochen. In dem Moment hast du echtes Erbarmen mit der Person. Sagst, so ein armer Mensch, jetzt verhält er sich so und so. Also, wenn du die Endlichkeit hineinnimmst, werden Dinge relativ. Oder wenn du dir auf der anderen Seite sagst, ich sterbe in 6 Wochen, werde ich nicht blöd sein und mich heute über diese Person ärgern, oder? Werd mich deine Zeit und meine Energie verschwenden. Wenn du das mit hineinnimmst, diese Endlichkeit, diese Naherwartung, Jesus kommt wieder, da wächst die Liebe und da wächst der Glaube. Und deswegen, es lohnt sich, das so absolut auf den Schirm zu nehmen. Und ein zweites, wir gehen gerade in die nächste Folie, was Paulus ihnen auch sagt, alles im ersten Kapitel. Er sagt, wir bitten Gott, dass es nicht bei euren guten Willen, also einem Vorhaben bleibt, sondern dass ihr auch Taten folgen lasst. Alles, was ihr im Glauben begonnen habt, sollt ihr durch Gottes Kraft auch vollenden. Das ist das Leben im Hier und Jetzt. Das ist das Plan. Und da war Paulus ein Meister drin. Der hat gesagt, ich will nach Rom. Und dann hat er geplant, bis der Heilige Geist ihm gesagt hat, bieg mal ab nach Mazedonien. Ja? So, also er wusste es, sich Ziele zu stecken und gleichzeitig in der Naherwartung zu leben. Also beide Pole zu 100% einfach ins Leben integrieren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvoller Aspekt. Ich möchte euch gerne ein weiteres Bild zeigen. Und das ist entstanden auf einer Wanderung auf den Watzmann hoch, einer der größeren Berge Deutschlands. Und als wir da so oben waren, dann haben wir so eine schöne Situation erlebt, wie quasi wir über den Wolken waren und wir einige Bergspitzen so sehen konnten. Und ich glaube, so in etwa kann man auch biblische Prophetie verstehen. Wir sehen manche Höhepunkte, aber wir sehen manchmal nicht, wie sie miteinander verbunden sind. Wer so eine Gebirgslandschaft dann anschaut, dann könnte man sagen, ist das ein Gebirgskamm? Ist da ein Tal dazwischen? Wir wissen oft nicht, was drunter liegt. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung so. Wir müssen nicht darüber spekulieren, was da drunter liegt. Und genau das passiert aber ganz oft mit den Dingen, die uns in der Bibel begegnen. Es sind einige markante Punkte klar und wir haben das vorhin im Glaubensbekenntnis gesungen. Ich glaube an die Wiederkunft, ich glaube an die Auferstehung, dass Jesus wiederkommt. Das haben wir gesungen. Aber wir haben nicht gesungen, wie das wohl sein würde und wann das auch sein würde. Und über diese Dinge kann man wirklich viel spekulieren. Ich möchte uns Mut machen, wenn ihr den Thessalonicher Brief lest, dann lest es so, dass ihr wahrnehmt, was da steht und nicht darüber spekuliert, was nicht da steht. Ist eigentlich nicht so schwer, oder? Aber wir lesen Wahrheiten und die Aufgabe, die wir haben, ist, wir sollen die zeitlose Wahrheit erkennen und wir sollen sie zeitgemäß anwenden. Und unsere Aufgabe ist nicht, aus den 70-Jahr-Wochen von Daniel eine Mathematikrechnung zu konstruieren und über dies und jenes zu philosophieren, zu spekulieren. Und wenn du die Bücher über Endzeit studierst, spannend, spannend, was da alles zu finden ist. Da war schon der Fernseher, das Bild an der Wand. Das Internet ist der Antichrist. Weil www steht ja für Hebräisch, obwohl das sind ja englische Buchstaben, aber im Hebräischen sind das dann die Zahlenwerte 666. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich glaube, wir sollten uns vom Spekulieren weit entfernen. Das ist leicht gesagt, wenn es um alte Dinge geht, wenn es um Biochips und Bezahlmethoden, NFC und anderes geht, Biopay, dann sagen schon die Nächsten, hallo, jetzt kommt's. Jetzt können wir nicht mehr kaufen und verkaufen. Irgendwann kommt's, ja. Aber ob es dadurch kommt, lasst uns das Spekulieren sein lassen und vielmehr einfach eine ganz banale Haltung zum Wort Gottes einnehmen. Ich glaube, was da steht, Jesus kommt wieder und ich will bereit sein. Und ich glaube, dass er uns eine Verheißung gegeben hat und ich will im Glauben handeln und im Glauben leben und im Hier und Jetzt alles investieren. Und so kommt eigentlich die Sache zustande. Und ich möchte euch mit einem letzten Bild eigentlich so in den letzten Gedanken mit hineinnehmen. Im Ende des ersten Kapitels, da heißt es dann, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus wird euch dazu verhelfen. Ja, wir können uns die Frage stellen, wie können wir denn in der Naherwartung wirklich leben und da auch ein Stück weit gesund mit umgehen. Denn wenn ich jetzt wirklich davon ausgehe, Jesus kommt heute Nacht wieder, oh liebe Zeit, dann gilt es noch so manches in Ordnung zu bringen vielleicht. Ich habe dann plötzlich ein Bewusstsein, dass mein Leben nicht perfekt ist, dass es nicht so fehlerlos ist, wie ich möchte, dass es ist, wenn Jesus wiederkommt. Und an dieser Stelle glaube ich, wir können durch unseren Perfektionismus nicht uns einen inneren Frieden verschaffen. Wir können nicht dadurch einen inneren Frieden gewinnen, wenn ich sage, ja, Jesus kommt und jetzt, wie finde ich einen inneren Frieden, indem ich einfach sage, ja, ich muss das besser tun und ich muss das besser tun und ich muss das besser tun. Wie oft kommt ein falsches Wort aus unserem Mund? Oder wie oft sagen wir uns, da hätte ich anders mich verhalten sollen? Wir sind da alle menschlich und Jesus weiß das. Und wir haben aber die Zusage, dass wir in seiner Hand sind. Und in Johannes 17, dass er uns alle erhalten wird und dass er uns bewahren wird. Und das ist eine Zusage, die gründet in der Gnade Jesu. Wir können in der Naherwartung leben, weil die Gnade Gottes wird das möglich machen. Die wird uns dazu verhelfen. Und wie können wir im Glauben leben? Wie auch in diesem Punkt. Es ist nicht unser brillanter Glaube, es ist nicht unser großartiges Proklamieren, sondern es ist ein Bewusstsein, wir leben aus der Gnade Gottes. Und das ist auch das, was uns im Hier und Jetzt hilft, Glaubensschritte zu wagen, Schritte der Hingabe zu leben. Und ich möchte uns an diesem Punkt einfach so von Herzen Mut machen, dass wir da uns neu darauf einlassen. Vor kurzem war meine Tochter unterwegs mit dem Bus. Und sie ist mit dem es war eigentlich ein Weg, wo sie vom Schulweg her gut kannte und hat aber sich überlegt, ich werde noch was besorgen und ist an einer anderen Stelle mal ausgestiegen, in den Laden gegangen, hat eingekauft und dann an die Bushaltestelle und hat auf den Bus gewartet. Sie hätte 2-3 Minuten warten sollen, der erste Bus kommt und fährt an ihr vorbei. Super, denkt sie, habe ich jetzt nicht so gedacht. Wartet auf den nächsten Bus, 10 Minuten später, der nächste Bus fährt an ihr vorbei. Sie denkt, was geht jetzt ab? Ist ein bisschen weit zum Laufen. Nach 50 Minuten ist sie zu Hause angekommen und was ist passiert? Sie hat einfach gedacht, ja, ich bin da schon öfter vorbeigekommen, der Bus hat da angehalten. Aber wer einen Busplan kennt, wer Busfahrer ist und so weiter, öffentliche Nahverkehrsmittel kennt, dann weiß man, dass die nicht immer zu jeder Zeit an jeder Haltestelle halten. Manchmal gibt es da einen Strich und dann sind es schnellere Busverbindungen, fährt zwar die gleiche Route, aber er hält da nicht. Und was hat sie gemacht? Sie hat das Nichtwissen mit einer Annahme ausgefüllt. Sie hat gedacht, oh, der wird schon halten. Ich vermute das so. Ich möchte uns heute Morgen oder heute Abend dazu einfach ermutigen und herausfordern, das, was wir nicht wissen, füll das nicht mit Annahmen, mit Spekulationen. Manches könnte dich in Panik bringen und anderes könnte dich in eine Apathie führen. Wo du sagst, das tue ich nicht, sondern leb ganz neu in dieser Haltung, wie es auch von uns, von den Thessalonichern deutlich wird. Sie haben in diesem Glauben gelebt. Jesus lebt und Jesus kommt wieder. Und beides sind Realitäten, die wir zu 100% aufnehmen wollen. Und das Ganze, das wollen wir einfach ausleben und ergreifen in dem Bewusstsein, es ist Gnade. Und wenn dann der Bus später kommt, wenn Dinge anders kommen, als es bei dir ist, dann lernen wir wieder ein Stück dazu, dann nimmt uns Gott mit hinein. Ich möchte uns an diesem Abend wirklich so hineinführen und dass wir an der Stelle diese Leidenschaft und Liebe zu Jesus ganz neu zulassen. Dass wir auch sagen, nee, wir wollen nicht das zurückhalten und wir sind doch aufgeklärte Christen. Wir wollen nicht so naiv sein, denken und so naiv handeln, sondern nein, wir wollen in der Naherwartung sagen, Jesus, komm bald. Die Gnade unseres Herrn Jesus wird es möglich machen, dass wir darin wirklich leben, dass wir darin auch gut balanciert leben. Wir wollen das nicht verdrängen, was wir nicht einordnen können und wir wollen das nicht irgendwo hinschieben, für uns verkrampfen, sondern wollen das als ein brennendes Herz in uns pflegen und sagen, ja, wir leben in der Naherwartung und wir nehmen das mit auf. Lass uns doch so einen Moment das vor Gott bewegen. Und die Band nimmt uns nochmal mit rein in ein Lied. Und überdenk doch mal, was es für dich bedeutet, wenn dir klar ist, wie wird das aussehen, wenn Jesus wiederkommt? Habe ich Dinge zurückgehalten? Ich möchte all in gehen. Ich möchte alles geben. Und wie sieht das aus, wenn Jesus wirklich voll lebt? Will ich dann nicht mehr investieren im Glauben? Will ich nicht mehr gehen und sagen, ich erwarte, dass das, was Jesus bezahlt hat, auch in meiner Wirklichkeit, in meinem Leben Realität ist?